Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Mit Citroën erblickt eine neue Marke das Formel-E-Paddock zur Saison 2025-26. Alle Hintergründe und mögliche Fahrer für die französische Traditionsmarke besprechen wir gleich. Shootingstar Taylor Barnard wird neuer Teamkollege von Max Günther bei DS und noch viel mehr über den Fahrermarkt gibt es jetzt in dieser Folge. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Und damit ein Hallo und herzlich willkommen nochmal zur E-Pod-Folge 377. Und wir besprechen heute viel über den Fahrermarkt, blicken aber natürlich auch auf das, was noch weiter passiert ist. Das mache ich natürlich nicht alleine. Ich habe wieder Expertise hergeholt und die ist allzeit bewährt. Und das ist nämlich Tobi Würz von eFormel.de. Hallo Tobi.
Hallöchen Luca, grüß dich.
Ja, wird wieder eine pickepackevolle Sendung, würde ich mal sagen. Also das, was ich hier schon in unserem, ich sage jetzt mal, breit gefächerten Dokument sehe, was wir so besprechen, das wird richtig gut. Da freue ich mich echt extrem drauf. Gibt es so ein spezielles Thema, wo wir schon mal so vorausblicken können auf diese Folge, was vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz spannend werden kann?
Ja, die Silly Season ist natürlich in vollem Gange und auch ein ganz großes Thema. Aber du hast es auch eben im Intro schon angekündigt. Wir haben eine neue Marke, die einsteigen wird. Das sind, ich sag mal, die größten Nachrichten und auch die mit Sicherheit den größten Themenblock hier in Anspruch nehmen werden. Und ich würde sagen, lass uns doch einfach mal starten, oder?
Genau, das machen wir traditionell mit dem Newsüberblick.
Neue Marke. Citroën hat den Formel-E-Einstieg zur kommenden Saison angekündigt. Als Fahrer sind Nick Cassidy und Jean-Éric Vergne im Gespräch.
Neuer Fahrer. DS Penske hat sein Fahrerduo für die kommende Saison vorgestellt. Taylor Barnard stößt von McLaren zum Team und wird Teamkollege von Max Günther.
Noch ein neuer Fahrer. Joel Eriksson steigt zum Stammfahrer auf und wird bei Envision Racing Nachfolger von Robin Freins.
Noch ein neuer Fahrer? Einem Medienbericht zufolge soll Felipe Drugovic das zweite Andretti-Cockpit neben Jake Dennis erhalten.
Die erste Fahrerin. Cupra Kiro hat Bianca Bustamante als Fahrerin beim verschobenen zweiten Formel-E-Frauentest in Valencia bestätigt.
Und die letzte Runde. Die Extreme E trägt Anfang Oktober in Saudi-Arabien ihr finales Rennwochenende aus, bevor sie zur Extreme H mit Wasserstoffantrieb wird. Und da kommen wir zum größten Thema dieser Folge, nämlich Citroën steigt in die Formel E ein. Es ist wohl die größte Nachricht der jüngeren Formel E-Vergangenheit. Nach den ganzen Abgängen ist es mal wieder dann doch ein neuer Hersteller, der ins Paddock hineinstoßen wird. Die französische Marke ersetzt damit aber gleichzeitig Maserati bei Team MSG, Tobi. Das Ganze mit dem Anfang zur kommenden Saison. Und alle Hintergründe, die hast du mal für uns so zusammengearbeitet. Was steckt dahinter? Das haben wir hier und da in gewissen Folgen ja schon so ein bisschen zusammen dezidiert. Aber nimm uns da einfach mal mit, was jetzt so vielleicht auch ausschlaggebender Punkt dafür war, dass Citroën halt eben den Zuschlag bekommen hat für dieses Team MSG.
Der Hintergrund ist die Tatsache, dass bei Stellantis ein paar Umstrukturierungen stattfinden. Maserati setzt nicht mehr so extrem auf Elektromobilität oder auf Elektrosportwagen, wie das ursprünglich angedacht war. Da gab es ein paar Rückschläge, gerade beim China-Geschäft sind doch deutlich weniger Fahrzeuge abgesetzt worden, als man das erwartet, als man das geplant hatte. Von daher ist hinter der Elektrotransformation bei Maserati ein großes Fragezeichen. Und damit ist für die Marke die Formel E auch de facto nicht mehr so attraktiv, sodass sich Stellantis jetzt dazu entschieden hat, die Marke Citroën wieder in den Motorsport zu bringen. Wir erinnern uns, vor einigen Jahren war Citroën ganz groß im Rallye-Sport. Dann allerdings, ich glaube 2019, von der internationalen Motorsportbühne verschwunden und 2025 werden sie dann in der Formel E wieder zurückkehren. Ein paar interessante Sachen konnten wir schon erfahren. Das Team soll dann zukünftig Citroën Racing Formula E Team heißen, also nichts mehr mit MSG im Namen. Und weitere Details sollen am 20. Oktober angekündigt werden, also in etwas mehr als einem Monat. Aber Luca, lass uns doch schon mal spekulieren, was könnten das denn für Ankündigungen sein, die auf uns warten? Zum einen denke ich, geht es bestimmt um die Lackierung. Natürlich, eine neue Marke in der Formel E braucht auch entsprechendes Auftreten, ein Erscheinungsbild, dass man sie auf jeden Fall wiedererkennt. Und da haben wir schon den ersten Postings in den sozialen Medien entnommen, dass Rot die Hauptfarbe des neuen Teams ist. Also das Citroën-Logo auf rotem Hintergrund wurde dargestellt. Also ist auch davon auszugehen, dass das Auto einen signifikanten Rotanteil in der Lackierung tragen wird. Und was die Fahrer angeht, da hat Stellantis ja einen großen Pott, auf den man zugreifen kann. Aber es scheint relativ klar zu sein, dass wir zwei alte Bekannte wiedersehen werden. Nämlich, Luca?
Nick Cassidy und Joe-Erik Wern, das sind die, die am heißesten aktuell auf dem Fahrermarkt gehandelt werden. Also in dem Sinne ja eine ganz gute Voraussetzung für Citroën. Ich meine, Nick Cassidy, das haben wir ja auch schon besprochen, hat ja schon für Peugeot das Posting gemacht für die Langstreckenweltmeisterschaft. Und ich denke mal, und das ist nicht weit von der Hand gewiesen, dass Nick Cassidy dann auch mit Joe-Erik Wern in die Formel-E-Saison, in die erste Formel-E-Saison mit Citroën auch reinstarten wird. Das sind zumindest die Top-Favoriten, die man so hört und die es auch wahrscheinlich werden. Aber man muss auch die Frage stellen, was wird denn mit denen, die vorher in deren Cockpit saßen, zwar noch vorher in blau gehalten, das Fahrzeug jetzt in rotem Gewand unterwegs, aber was wird aus Jack Hughes und auch vor allen Dingen aus Stoffel Van Dorn? Das denke ich mal, das sind die beiden, die sich auf dem Arbeitsmarkt aktuell eher größere Sorgen machen müssen.
Durchaus. Als möglicher neuer Arbeitgeber ist Cupra Kiro im Gespräch. Dabei sollen aber tatsächlich Jake Hughes, ein wenig überraschend, wie ich finde, die größeren Chancen eingeräumt werden. Stoffel Van Dorn ist ja ehemaliger Formel-E-Champion und hat auch in der abgelaufenen Saison für das Team den einzigen Sieg geholt. Aber nichtsdestotrotz, Jake Hughes ist der Favorit für den Sitz bei Cupra Kiro. Was in dem Fall mit Stoffel Van Dorn passieren wird, ist aktuell noch nicht ganz klar. Aber das sind ja nicht die beiden einzigen Fahrer, die mit Stellantis in Verbindung stehen, in Verbindung gebracht werden. Wir haben ja auch zum Beispiel noch Theo Pourchaire, der in der kommenden Saison WEC für Peugeot fahren wird, zusammen mit Nick Cassidy, wie du schon angedeutet hast. Der wurde ja auch als möglicher Kandidat für einen Formel-E-Sitz gehandelt, aber für den sieht es wohl nicht so aus, als könnte es schon in der kommenden Saison in der Elektroserie klappen.
Und wir vertiefen nochmal dieses Thema Fahrermarkt und sind damit komplett drin in der Silly Season. Viele Neuigkeiten gibt es eben auf dem Fahrermarkt der Formel E. Und da schauen wir am besten mal durch alle Teams, was zumindest schon mal offiziell bekannt gegeben worden ist. Und wir fangen an mit Envision. Da ist ja zumindest mal klar, wie es dort mit einem Fahrer weitergeht, nämlich mit Sebastian Buemi.
Genau, Sebastian Buemi hat seinen Vertrag beim Team verlängert, sogar einen mehrjährigen neuen Vertrag bekommen. Und wird damit nicht nur in der kommenden Saison, sondern auch in der Gen 4-Ära in Grün antreten. Vorausgesetzt, das Team bleibt auch weiterhin grün, logisch. Er bekommt aber einen neuen Teamkollegen, Robin Freins, wird ja die Formel E verlassen, beziehungsweise Envision verlassen. Und mittlerweile hat Envision tatsächlich den Nachfolger vorgestellt. Das ist so ein bisschen eine kleine Überraschung, Joel Eriksson. Der war bislang Ersatzfahrer bei Jaguar, wird damit aber zum Stammfahrer befördert und tritt quasi in die Fußstapfen von Robin Freins bei Envision. DS Penske, Luca, wir nehmen am Montagabend auf, die haben ja heute Morgen ihr neues Fahrerduo bekannt gegeben. Ein Fahrer bleibt beim Team, aber ein neuer stößt dazu. Um wen geht es denn?
Die beiden haben sich stolz präsentiert auf den Social-Media-Kanälen von dem Team DS Penske, nämlich Maximilian Günther. Der bleibt, ja, nicht unüberraschend, würde ich mal sagen, nach zwei Siegen in der abgelaufenen Saison bleibt er eben beim Team. Hingegen musste ja in gewisser Weise Taylor Barnard irgendwo hinwechseln, sein bisheriges Team McLaren ja nicht mehr in der Formel E vertreten und ihm verschlägt es jetzt eben auch zum Team DS Penske und das, würde ich mal sagen, ein gutes Fahrer-Line-Up, sehr ausgeglichen, also da freuen wir uns sicherlich, was das Team in der neuen Saison mit sich bringen wird. Was mit Citroën passieren wird, haben wir ja schon drüber gesprochen, dort die Gerüchte ja aktuell mit Nick Cassidy und Joe-Erik Wern und das haben wir ja gerade im vorherigen Block noch besprochen. Kommen wir zur nächsten Bestätigung, die wir ja schon in der letzten Episode besprochen haben, nämlich zu einem weiteren US-Team, nämlich Andretti.
Genau, Jake Dennis wurde da bestätigt für die kommende Saison. Das war keine große Überraschung. Die etwas größere Überraschung in meinen Augen ist das Gerücht, das über seinen neuen Teamkollegen im Umlauf ist. Da haben nämlich die Kollegen von The Race am Wochenende berichtet, das soll Felipe Drugovic sein. Der Brasilianer, bislang Aston Martin Ersatzmann in der Formel 1, hatte aber sowohl bei den Rookie-Tests als auch bei seinem Formel-E-Debüt für Mahindra in Berlin, als er Nick de Vries ersetzt hat, der ja parallel in der WEC gefahren ist, durchaus überzeugt und hat sich damit einen Platz in der Formel-E verdient. Also schon mal einen absoluten Neuling, den wir in der kommenden Saison bei Andretti sehen werden. Aber mit dem Verweis darauf, das ist aktuell nur ein Gerücht. Es ist aber nicht ganz unwahrscheinlich, dass da auch tatsächlich was dran ist. Eine Änderung steht uns ja dann aber auch beim aktuellen Teamweltmeister ins Haus, oder Luca?
Genau, das hatten wir auch so ein bisschen besprochen in einer der letzten Folgen, nämlich das Thema Antonio Felix da Costa. Der soll nämlich das Team verlassen. Dadurch wird natürlich ein Platz frei und dem stünde wohl Nico Müller zu, der ja erst zur vergangenen Saison gewechselt ist, damals vom Team Abt Cupra zum Team Andretti. Und der könnte jetzt den Switch machen von den US-Amerikanern eben zu dem deutschen Werksteam von Porsche und eben mit seinem Teamkollegen Pascal Wehrlein. Also ich würde mal sagen, ein Line-Up, wenn es so zustande kommen sollte, wie gesagt, bestätigt ist noch nichts. Das wäre zumindest mal richtig stark vom aktuellen Team-Weltmeister. Kommen wir zu einer weiteren Marke, zu einem weiteren Team, besser gesagt, Cupra Kiru. Dort schwebt er noch so ein bisschen im Dunkeln, finde ich. Zwar bleibt eine Personale, glaube ich, relativ unbestritten aufgrund seiner Leistung. Hingegen müssen wir uns bei einem sehr viel Gedanken machen. Und das ist ja aus deutscher Sicht, da muss man sagen, bitter, weil wir voraussichtlich dann dadurch durch einen im Fahrerfeld verlieren werden. Tobi.
Genau, Daniel Tickton soll wohl beim Team bleiben, wie man hört. Hätte vielleicht auch die ein oder andere weitere Option gehabt, aber er war davon überzeugt, dass Cupra Kiru der richtige Ort für ihn ist. Ich weiß nicht, ob David Beckmann davon überzeugt ist, dass Cupra Kiru das richtige Team für ihn ist. Allerdings ist es so, er hat trotz einem Punkt in London seinen ersten Punkt in der Formel E überhaupt leider nicht überzeugen und mit Tickton mithalten können. Daher stehen die Zeichen wohl eher auf Abschied. Und wir hatten es ja auch eben angedeutet, Jake Hughes wird da als heißester Kandidat für seine Nachfolge gehandelt. Kommen wir zum ehemaligen Teamweltmeister, nämlich zu Jaguar.
Und da ist die Situation relativ geklärt, was das Thema Mitch Evans angeht, hat noch eine Saison Restvertrag beim Team und wird den wohl auch dann erfüllen. Sein neuer Teamkollege soll Antonio Felix da Costa werden, wenn er seinen aktuellen Arbeitgeber Porsche verlassen soll. Jaguar hat ihm wohl erlaubt, dann auch neben der Formel E die WEC zu bestreiten und das ist eben für ihn halt eben ein ganz wichtiges Projekt und das wäre sicherlich ausschlaggebend, dass eben Antonio Felix da Costa das Team wechseln könnte, nämlich von Porsche zu Jaguar. Aber wie gesagt, da ist auch noch nicht bestätigt. Hingegen Mitch Evans noch ein Jahr Vertrag. Das wird er mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit auch erfüllen.
Luca, dann habe ich mal eine Frage. Wenn das denn jetzt tatsächlich alles so kommen sollte, wie es gerüchtemäßig gehandelt wird, was denkst du denn? Welches Team hätte in deinen Augen das stärkste Line-up in der kommenden Saison?
Also es ist tatsächlich eine sehr, sehr schwere Frage. Ich meine, wir wissen grundsätzlich nicht, wie die Teams grundsätzlich aufgestellt sind, aber ich finde an sich, das habe ich bei DS Penske ja schon so ein bisschen gesagt, Max Günther, immer interessant, ist immer für die ganzen Pitboost-Rennen sehr interessant gewesen in der vergangenen Saison und Taylor Bernard, der Shootingstar der Formel E, wechselt jetzt zu DS Penske und dadurch sicherlich auch nochmal mehr Ambitionen. Ich meine, der hat ja aus dem McLaren ja auch einiges rausgeholt, was vielleicht gar nicht drin gewesen ist und bei DS Penske kriegt er hoffentlich das Material, was ihm auch zusteht, um vielleicht ja auch mehr Möglichkeiten zu haben, um die Fahrerweltmeisterschaft zu fahren. Aber ich denke mal, die beiden ergänzen sich gut. Günther mit der Formel E-Erfahrung und Bernard vielleicht mit der Unbekümmertheit. Das ist sicherlich etwas, was sich gut ergänzen wird. Wie siehst du das? Hast du DS Penske vielleicht auch ganz weit oben? Da bin ich mal gespannt, wie du das so siehst.
Ich habe DS Penske tatsächlich nicht ganz oben. Ganz oben habe ich das Team, das 5 der letzten 6 Saisonrennen gewonnen hat und sich jetzt auf jeden Fall nicht verschlechtert hat mit dem neuen Fahrer. Das ist nämlich Jaguar. Mitch Evans hatte über weite Strecken eine Seuchensaison, das muss man so sagen, aber der hat es absolut drauf. Antonio Felix da Costa, finde ich, hat auch in den vergangenen Jahren gezeigt, dass er ein richtig guter Fahrer ist. Und ich vermute, dass er bei Jaguar wieder aufblühen wird. Er hat sich ja schon mal zwischen den Zeilen über die zu deutsche Arbeitsweise bei Porsche, ich sag mal, so ein bisschen beklagt, dass ihm das so nicht ganz entgegenkommt. Daher gehe ich davon aus, bei Jaguar könnte er sich etwas wohler fühlen. Und Jaguar hatte ja ein paar Schwierigkeiten, mit dem Gen 3 Evo Auto in Schwung zu kommen. Muss ich sagen, das scheint jetzt soweit erledigt zu sein. Das Team ist ja auch noch Vize-Weltmeister geworden am Saisonende, dank starker Leistungen in den letzten Rennen. Von daher glaube ich, dass wir dieses Fahrerduo auf jeden Fall auf dem Schirm haben müssen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, keines der 10 Teams, die wir in der kommenden Saison sehen werden, hat in meinen Augen ein schlechtes Fahrerduo. Also das kann man ja, denke ich mal, auf gar keinen Fall sagen. Nicht alle Teams haben ein extrem starkes Fahrerduo. Auch das kann man, glaube ich, so sagen. Für mich aber Jaguar, was die Fahrer angeht, schon mit am stärksten einzuschätzen, denke ich.
Und im Teleskop blicken wir auf den 30. Oktober.
Tobis Teleskop. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Der 30. Oktober ist bereits seit dem Weltfrauentag am 8. März in der Formel E rot angekreuzt. Da wurde nämlich der zweite Frauentest im Rahmen der Vorsaisontestfahrten in Valencia angekündigt. Womit die Formel E aber nicht gerechnet hat, war die F1 Academy, denn wie die KollegInnen von The Race berichten, soll auch die Frauennachwuchsserie der Formel 1 in der letzten Oktoberwoche nun Testfahrten abhalten, und zwar in Bahrain. Aus diesem Grund hat die Formel E sich überlegt, den Frauentest dann doch zu verschieben. Und zwar um einen Tag nach hinten auf Freitag, den 31. Oktober. Gleichzeitig erlaubt es die F1 Academy den Fahrerinnen, die auch in Valencia fahren wollen, etwas früher von den Tests in Bahrain abzureisen, um an dem Test mit den Gen 3 Evo-Boliden teilnehmen zu können. Ansonsten muss man sagen, hätten diverse Fahrerinnen nicht zur Verfügung gestanden, die mit dem Formel-E-Test in Verbindung gebracht werden, darunter Alicia Palmowski, Ella Lloyd und Chloe Chambers. Luca, ein sehr sinnvoller Schritt der Formel E, die Testfahrten angesichts der Terminüberschneidung um einen Tag zu verschieben. Oder findest du nicht?
Absolut. Also ich meine, wenn jetzt viele Fahrerinnen, die natürlich auch noch andere Programme haben, wie zum Beispiel die F1 Academy, durch Testfahrten, die ja ebenfalls dann stattfinden, dann zu verpassen, wäre extrem bitter gewesen. Deshalb gute Entscheidung von der Formel E, dass man sagt, okay, wir können eben diesen Tag etwas nach hinten schieben, dass wir dann auf dem 31. Oktober landen, glaube ich, ist generell ganz gut. Aber dass das dann so gleichzeitig stattfindet, dass F1 Academy gesagt hat, okay, wir planen auch noch Testfahrten in Bahrain zu machen, ist generell so ein bisschen schwierig gewesen, da muss man sagen, wer da schneller war. Ich denke mal, die Formel E mit ihrer Ankündigung ist dann irgendwie, wenn man überlegt, dass es ja auch alles FIA-Serien sind oder zumindest FIA-sanktionierte Serien sind, dass man da sich zumindest nicht schon vorher bespricht, das ist, glaube ich, eher das Problem dabei. Oder habe ich da eine falsche Betrachtungsweise, Tobi?
Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, Rennstrecken sind natürlich auch teilweise schon etwas länger im Voraus ausgebucht. Ja, wenn man sich da vielleicht auf Seiten der F1 Academy jetzt nicht rechtzeitig drum gekümmert hat, musste man vielleicht auch den Termin nehmen, wo die Rennstrecke in Bahrain noch nicht für irgendwelche Trackdays oder so gebucht ist. Von daher kann immer mal passieren, vielleicht hat die F1 Academy auch nicht so unbedingt auf dem Schirm gehabt, dass die Formel E da einen Frauentest durchführen wollte. Wir wissen es nicht, das ist an der Stelle jetzt nur Spekulation, aber ich finde auch, dass man da einen guten Schritt gemacht hat, das Ganze zu verschieben, weil wenn man auf sämtliche F1 Academy Fahrerinnen verzichten müsste, dann glaube ich, wird es schwer werden, in der Formel E alle Cockpits mit ausreichend professionellen Fahrerinnen zu belegen. Ich drück's mal so aus, ja. Denn muss man tatsächlich sagen, die Auswahl an weiblichen Profi-Rennfahrern ist nicht sonderlich groß, gerade wenn es da in den Nachwuchsbereich geht. Da sind dann doch relativ viele der etwas besseren Fahrerinnen in der F1 Academy aktiv und daher auf jeden Fall sinnvoll, dieser Terminüberschneidung aus dem Weg zu gehen.
Hierfür finden wir immer Zeit und auch einen guten Termin. Da kommen wir zum Glück nicht, was das Thema Überschneidung angeht, irgendwie in Bedrängnis, nämlich zum Grid Dummies Quiz. Immer heißt es drei Fragen, immer heißt es, wer kann Tobi Würz diesmal schlagen? Ich bin leider immer der einzige Gegner dazu, deswegen ist es oftmals meine Aufgabe. Und wir starten wieder rein mit einem 0-0, wie es sich gehört. Und wie es sich gehört, darf auch wieder Tobi Würz mit seiner ersten Frage starten.
Alles klar, Luca. Wir hatten ja eben schon die News, Taylor Barnard wechselt zu DS Penske. Max Günther wird in der kommenden Saison dort bleiben. Kannst du mir denn sagen, dass wievielte Formel-E-Rennen Max Günther beim Saisonauftakt in Sao Paulo bestreiten wird?
Also ich meine, der ist jetzt nicht seit gestern in der Formel E unterwegs. Deswegen würde ich mal sagen, ist das ja irgendwas jubiläumsmäßig, hätte ich jetzt mal gesagt. Sag mal, ist das 100. Rennen.
99 Rennen hat Max Günther in der Formel E schon gefahren. Der Saisonauftakt in Sao Paulo wird sein Rennen Nummer 100 sein, wenn er startet, wovon wir aber an der Stelle mal ausgehen. Daher richtige Antwort und 1-0 für dich.
Da bin ich ja mal beruhigt. So, dann frag ich dich, ich habe mir mal wieder eine besondere Saison rausgesucht zu meinen drei Fragen. Das klappere ich ja immer gerne mal jetzt hier in der Silly Season ab. Und da sind wir in der Saison 2020-21 gekommen. Da hat sich einiges ja in der Formel E ja auch zu der neuen Saison 2020-21 verändert. Und da frage ich dich, besser gesagt, was hat sich denn in Bezug zum Fahrertitel im Vergleich zur Vorsaison damals getan?
Die Saison 2020-21 war die erste Saison, in der die Formel E eine offizielle FIA-Weltmeisterschaft war. Damit durfte sich der Champion, das war Nyck de Vries, am Saisonende offiziell Weltmeister nennen.
Sehr gut, 1-1 damit. Ich glaube, das ist eine relativ einfache Frage gewesen, aber dennoch denkt man auch noch nicht so, dass es dann doch schon so lange ist. Die 5 Jahre ist das Ganze jetzt schon her, also deswegen stark und damit 1-1.
Kommen wir mal zu meiner zweiten Frage. Auch wenn die Saison von David Beckmann unter dem Strich nicht sonderlich erfolgreich war, fuhr er bereits beim Saisonauftakt die schnellste Rennrunde. Damit wurde er im Alter von 24 Jahren und 224 Tagen zum viertjüngsten Rennfahrer, der eine schnellste Rennrunde in der Formel E gefahren hat. Kannst du mir denn sagen, welche drei Fahrer es gab, die jünger waren als David Beckmann, als sie eine schnellste Rennrunde in der Formel E gefahren haben?
Der müsste ja eine schnellste Runde haben. Hätte ich jetzt mal gesagt, Taylor Barnard. Pierre Gasly war ja bei seinem Einstand oder beziehungsweise bei seinem Rennen ja auch ganz gut damals in New York. Deswegen sage ich jetzt mal ihn. Und dann fehlt mir ja noch in dem Bezug, du hast drei gefragt, noch einen.
Korrekt.
Ja, Nyck de Vries.
Okay, drei Fahrer sind jünger gewesen als David Beckmann, als sie eine schnellste Runde gefahren haben. Zwei richtige Antworten hätten mir ausgereicht. Der jüngste Fahrer, der eine schnellste Rennrunde der Formel E gefahren hat, ist Daniel Abt. 22 Jahre und 10 Tage.
Ah, nein.
Der zweitjüngste Fahrer, der eine schnellste Rennrunde gefahren hat, ist Mitch Evans. 22 Jahre, 352 Tage. Und der drittjüngste Fahrer ist tatsächlich Pascal Wehrlein, 24 Jahre, 121 Tage. Es tut mir leid, keiner der drei von dir genannten ist dabei. Taylor Barnard hat noch keine schnellste Rennrunde gefahren. Das ist neben dem Sieg das Einzige, was ihm noch fehlt, wo er den Altersrekord brechen könnte. Aber leider keine richtige Antwort dabei gewesen. Zwei richtige hätte ich von dir hören wollen, um den vollen Punkt zu geben. Kann ich dir daher leider nicht geben. Damit bleibt es beim 1-1.
Naja, gut. Komme ich zu meiner zweiten Frage. Nämlich gab es damals in der Saison 2020-21 insgesamt nur 3 Rennen außerhalb von Europa. Dabei frage ich aber, wie viele Rennen wurden nur als Einzelveranstaltung ausgetragen? Also nicht als Doubleheader.
Also die komplette Saison wurde als Doubleheader ausgetragen. Ich glaube, das einzige Rennen, was kein Doubleheader war, das war der Monaco E-Prix. Der wurde erst 2024 zum Doubleheader.
Ja, den Punkt gebe ich dir schon, aber was war damals auch noch besonders beim Monaco E-Prix, wenn du das erste schon relativ einfach beantworten konntest?
Es war der erste Monaco Grand Prix, der auf der vollen Strecke ausgetragen wurde. In den ersten Saisons vor Corona, also Gen 1 Ära und erste Saison Gen 2 Ära, hat man ja die Kurzanbindung gefahren, ist also in der Saint-Devote nicht den Berg hoch Richtung Casino gefahren, sondern direkt scharf rechts abgebogen Richtung Hafen.
Absolut korrekt. Das ist zwar nicht punktemäßig, hätte sich das jetzt nicht verändert, aber einfach mal so zur Information. Da du es ja eh alles weißt, kann man das ja auch nochmal nachfragen. Damit steht es jetzt 1-2 und es geht schon in die letzte Frage im Grunde rein.
Okay, Luca, dann meine letzte Frage bezieht sich auf Fahrer, die nicht so erfolgreich gewesen sind in der Formel E. Und zwar gab es zwei Fahrer, die in mindestens zwei verschiedenen Saisons Rennen in der Formel E gefahren sind, aber keinen einzigen Punkt sammeln konnten. Kannst du mir sagen, welche beiden Fahrer das gewesen sind? Einer war Stammfahrer, einer Ersatzfahrer.
Gut, er ist ja immer mal wieder gekommen, unser guter Kollege und Kupferstecher Marcin Kwa. Deswegen sage ich dem mal, David Beckmann. Ich sag das jetzt einfach, komm. Ja, ich tue ihm wahrscheinlich Unrecht, aber es ist wahrscheinlich so.
Bis zum London Grand Prix wäre David Beckmann richtig gewesen, aber er ist ja Zehnter geworden.
Ah nee, der hat ja einen Punkt gemacht.
Er hat einen Punkt gemacht, genau. Nee, ist leider damit nicht richtig. Matching war korrekt. Und den Ersatzfahrer, den kennst du. Er hat zweimal Robin Freins vertreten. Einmal, wie er sich die Hand gebrochen hat und einmal, wie er WEC in Spa gefahren ist. Kelvin van der Linde. In Saison 9 hatte er Robin Freins vertreten, nachdem der sich in Sao Paulo die Hand gebrochen hat. In Saison 10 hat er Robin Freins nochmal vertreten, als der in Spa-Francorchamps mit BMW in der WEC gefahren ist und gleichzeitig der Berlin Grand Prix stattgefunden hat. Beide Male keine Punkte für Kelvin van der Linde. Ja. Damit ist er einer von zwei Fahrern auf dieser traurigen Liste, die in mehreren unterschiedlichen Saisons Formel E gefahren sind, ohne auch nur einen einzigen Punkt sammeln zu können. David Beckmann war kurz davor, ebenfalls auf dieser Liste aufzutauchen, aber er ist quasi im letzten Rennen von dieser Liste runtergesprungen. Aber Matching war richtig, ich gebe dir einen halben Punkt. Die Frage war ja zur Hälfte richtig beantwortet. Ein halber Punkt für dich, damit steht's 2-1,5. Aus deiner Sicht 1,5-2.
Gut, dann beende ich die traurige Runde hier aus meiner Sicht mit meiner letzten Frage. Zu einem, muss man sagen, der drei nicht-europäischen Rennen, da kommen wir jetzt mal zu sprechen. Was hat sich denn beim Mexiko-Rennen im Vergleich zur Saison 1920 verändert?
Ja, Mexiko hat auf einer anderen Strecke stattgefunden. Hintergrund war der, das war ja Hochphase der Pandemie und das Boxengebäude am Autodromo Hermanos Rodriguez wurde da in ein temporäres Krankenhaus umgewandelt, sodass die Formel E zwar in Mexiko fahren konnte, aber auf eine andere Strecke ausweichen musste, nämlich auf das Autodromo Miguel Abet in Puebla. Auf diesem Hochplateau hat tatsächlich einmal das Mexiko-Rennen der Formel E stattgefunden. Übrigens auch das bis zum heutigen Tage einzige Mexiko-Rennen, das als Doubleheader ausgetragen wurde in der Formel E.
Das ist absolut korrekt. Ich hätte es nicht besser sagen können. Diese Strecke in Puebla, schon früher in gewisser Weise auf FIA-Kurs, zumindest in der WTCC, befahren worden, aber dann wieder zurückgekehrt. Mal ganz kurz für ein Jahr in der Formel E, genau das ist gesagt. Das aufgrund der Hochzeit von Corona hat man dort eben in Puebla den Doubleheader von Mexiko, der einzige Doubleheader bisher zumindest in Mexiko, abgehalten. So. Das der Endstand, 1,5-3. Jetzt denkt man, okay, ist knapper geworden, als es ist, aber ich rechne mir selber zumindest nicht persönlich diesen halben Punkt zu. Das ist nur reine Formsache hier.
Matching war aber richtig, da kann ich nichts dran ändern. Den halben Punkt hast du dir für Matching war verdient. Ich bin mir nicht sicher, ob alle unsere Hörerinnen und Hörer tatsächlich Matching war noch auf dem Schirm gehabt hätten. Das ist ja auch schon ein paar Jahre her, dass der in der Formel E gefahren ist. Der ist ja bis zum Jahr 2020 gefahren und ist ja dann, als die Pandemie in der Hochphase war, ja nicht mehr aus China rausgekommen, um das Saisonfinale damals in Berlin zu bestreiten. Damals dann Daniel Abtia am Steuer des Neo-Boliden mit der Startnummer 33.
Und zum Ende dieser Folge weisen wir natürlich immer wieder darauf hin, auf Social Media, Instagram, YouTube, auf alles, was so geht, nämlich auf den digitalen und sozialen Kanälen von eformel.de. Das findet ihr ebenfalls auf der Seite und da gibt es den Reiter Social Media und da könnt ihr die ganzen Social Links abchecken und reinfolgen und nichts mehr verpassen, genauso wie auch diesen Podcast nicht mehr verpassen könnt und sollt. Und das macht ihr am besten, wenn ihr diesen Podcast abonniert oder, je nachdem, wie es bei euch im Podcatcher heißt, folgt. Und das macht ihr entweder, wenn ihr den Podcast-Feed braucht, bei eformel.de unter dem Reiter Podcast. Dort findet ihr ebenfalls auch alle Folgen auf Abruf nochmal zu hören. Und ihr könnt euch euren persönlichen Feed raussuchen, wo es gerade euch am besten passt. Spotify, Apple Podcast und auch den persönlichen RSS-Feed könnt ihr euch dort rausziehen und am besten dabei 5 Sterne hinterlassen, wenn es euch auch am besten gefallen hat, mit auch dieser Folge und den, was wir bisher auch produziert haben. Nächste Folge ist ja schon die 378. Also wir bewegen uns ja auch stramm in Richtung Folge 400 zu. Und das geht schneller, als man denkt. Und ich meine, die Saison fängt ja auch schon so langsam an. Da ist ja Countdown to Valencia ganz gut. Ich meine, in fast einem Monat ist es ja auch schon soweit, Tobi.
Ja, ein bisschen mehr sind es noch. Ich glaube, ich sehe mal gerade auf unsere Planung, wir haben noch 3 Folgen bis Valencia tatsächlich geplant. Von daher könnt ihr euch darauf auch freuen, dass ihr vor den Vorsaisontestfahrten auch hier auf Stand gehalten werdet, was sämtliche Infos und Neuigkeiten angeht. Ich kann dazu sagen, ich habe auch schon alles gebucht. Ich werde in Valencia dieses Jahr wieder mit dabei sein und hoffentlich dann auch für die Analyse der Vorsaisontestfahrten für euch dann auch wieder interessanten Content mit dem Gepäck haben.
Reise- und Rennbegleiter Tobi Würz wird euch dann auch sicherlich hier genau im Podcast informieren, genauso auch auf eformel.de. Also wird's spannend, was du dann auch aus Valencia wieder mitbringen wirst. Aber wie gesagt, ein bisschen Zeit ist ja noch. Aber bis dahin haben wir auch noch einiges zu besprechen, das in den weiteren Folgen des E-Pods von eformel.de. Ich bedanke mich sehr herzlich für deine Zeit.
Sehr gerne.
Und auch an euch, danke fürs Zuhören. Und wir hören uns beim nächsten Mal hier im E-Pod von eformel.de wieder. Bis dahin, habt eine schöne Zeit.
Ciao.